Ganz oft kommen Veränderungen ja ganz unverhofft auf einen zu, wenn plötzlich die Noten fehlen und man denkt, kann man das Lied jetzt spielen oder nicht. Aber vielen Dank, dass ihr uns mit reingenommen habt in das Lob Gottes. Heute geht es in der Predigt um eine Person, wo das Thema Veränderung ganz, ganz grundlegend war. Sie war verloren und gefangen und sie erlebt eine absolut grandiose Veränderung. Sie wird gerettet und frei. Wir kennen sie mit dem Namen Maria aus Magdala oder auch Maria Magdalena. Und das ist ganz spannend, weil eigentlich wissen wir gar nicht besonders viel über diese Frau. Und trotzdem steht sie wie kaum jemand anderes dafür, welche Auswirkungen die Begegnung mit dem lebendigen Gott haben kann. Das ist der Grund, warum ich heute hier stehe und warum die meisten von euch hier im Gottesdienst sind, weil es irgendeinen Zeitpunkt, irgendeine Begegnung, irgendeinen Moment im Leben gab, wo ihr eine Begegnung mit Gott habt oder wo ihr geahnt habt, ja, Gott ist real, er ist da und er hat was mit mir und mit meinem Leben zu tun. Oder ihr sehnt euch vielleicht nach der Begegnung, dann seid ihr hier auch richtig, denn Nachfolger Jesu sind immer wieder auch gemeinsam auf der Suche und wünschen sich, ja, diese verändernde Begegnung mit Gott zu erleben. Vor uns liegen jetzt 4 Wochen, die wir mal so mit dem Titel Kinomonat überschrieben haben. Und jetzt könnte man denken, es geht vor allem darum, dass wir eine Serie oder dass wir zusammen Kino schauen. Und das stimmt nur auf eine gewisse Weise. Ja, wir schauen immer mal wieder im Gottesdienst kurze Ausschnitte und dann an den Dienstagen gemeinsam eine Serie an. Aber es geht uns nicht darum, zusammen Fernsehen zu gucken, sondern was dahinter steht, ist eigentlich diese Sehnsucht, dass wir uns diese Begegnung mit Gott wünschen. Und darum geht es eben in dieser Fernsehserie, wo Menschen eben, oder die zeigt, was passiert, wenn Menschen Jesus in ihrem Alltag begegnen, oder man könnte umgekehrt sagen, wenn Jesus ihnen begegnet. Jetzt kann man sich fragen, kann eine Fernsehserie, wo ganz vieles erfunden ist, uns wirklich Gott näher bringen? Ist doch ganz viel fiktiv, es sind doch Schauspieler. Und ich glaube, ja, in einer gewissen Weise kann sie das schon, denn es stimmt, vieles ist fiktiv und erfunden, aber die Personen, die Orte, die Geschehnisse, die beruhen doch eben auf diesen biblischen Gerichten und Berichten. Und heute, ja, da erleben wir nicht leibhaftig, wie Jesus jetzt vor uns steht, aber ich merke in Gesprächen mit Menschen, es ist genau das, wonach sie sich sehen, wonach ich mich sehne, dass wir irgendwie Begegnungen mit Jesus haben. Und in einer gewissen Weise können wir das durch die Augen der Menschen, die Jesus begegnen, in dieser Fernsehserie nachvollziehen und überlegen, okay, was wäre denn mit mir passiert? Wie hätte ich denn reagiert? Und ja, wer ist eigentlich diese Person, über die wir vielleicht nur ein paar wenige Sätze kennen, aber doch wissen, ja, das ist eine Person aus Fleisch und Blut, hinter der viel mehr steckt als diese wenigen Sätze der Bibel. Heute schauen wir uns eine dieser Personen an. Ich habe es schon gesagt, Maria aus Magdala. Ihre ausführlichste Beschreibung geschieht im Rahmen einer Aufzählung, wo einige Leute genannt werden und unter anderem auch sie. In Lukas 8 lesen wir Folgendes, da heißt es: In der nun folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes. Dabei begleiteten ihn die 12, also seine 12 Jünger, sowie einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geplagt gewesen waren und durch ihn Heilung gefunden hatten. Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Johanna, die Frau des Chuzas, eines Beamten des Herodes, sowie Susanna und viele anderen. Alle diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. 3 Frauen werden genannt, die Maria, die Johanna und die Susanna. Dass Maria als erstes genannt wird, zeigt eigentlich, das ist die wichtigste. Es gibt noch ein paar andere Aufzählungen, wo auch so eine Liste genannt wird und auch da ist tatsächlich die Maria die erste. Ihr Name ist relativ häufig. Wisst ihr, von welchem hebräischen Namen Maria die latinisierte Form ist? Miriam, ja. Die Frau, deren Tochter so heißt, die weiß das. Miriam. Und Miriam ist ja ein ziemlich häufiger Name im Neuen Testament. Der häufigste oder einer der häufigsten Namen. Wisst ihr, wie viele Marias uns allein im Neuen Testament begegnen? Also die Mutter Jesu Maria, Maria aus Magdala, sind wir schon mal bei 2. Es gibt noch die Mutter von verschiedenen, ja, genau. Also wie viel fallen euch, ihr könnt einfach mal eine Zahl nennen. Sieben ist recht gut. Es sind 6 verschiedene, die wir direkt ausmachen können. Und um Maria dann eindeutig zu kennzeichnen, weil bei uns in der Gemeinde geht das uns mit dem Namen Petra zum Beispiel so ähnlich. Da fallen mir gleich mal 3 ein. Es gibt ja auch Namen, die oft häufig vertreten sind. Um die eindeutig zu kennzeichnen, wird sie mit einem Ortsnamen, Maria Magdalena, sagt man oft, oder Maria aus Magdala gekennzeichnet. Das war so ein Dorf, auch im Norden Israels. Und das ist ganz bezeichnend, weil normalerweise wurden Johannes, der Sohn des Zebedäus oder so, normalerweise wurde man entweder nach seinen Eltern oder nach seiner Familienzugehörigkeit nach dem Mann zum Beispiel, den eine Frau hatte, bezeichnet. Also Maria, die Frau von so und so. Dass sie eben nach einem Ort bezeichnet ist, zeigt, Maria war ziemlich sicher nicht verheiratet und hat auch nicht irgendeinen bekannten Verwandten gehabt, unter dem sie oder bei dem sie gelebt hätte. Sie ist eine der treuesten Jüngerinnen Jesu. Gemeinsam mit anderen Frauen, wird hier gesagt, sorgt sie für den Unterhalt von ihm und seinen Jüngern. Und ihre enge Verbindung hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wir eine Sache über sie erfahren. Jesus hatte sie geheilt und von 7 Dämonen befreit. Und seit dieser Zeit scheint jetzt Maria mit ihm unterwegs zu sein. Und interessant, auch wenn sie immer nur am Rand vorkommt, Maria weicht Jesus nicht zur Seite, als er ans Kreuz geschlagen wird. Sie ist dabei, als er ins Grab gelegt wird. Und als am Ostermorgen ist sie eine der ersten, die am Grab ist und sogar die erste Person, der auferstandene Jesus dann erscheint. Gelegentlich hat man diese Maria auch mit der Sünderin aus dem Lukas-Evangelium im 7. Kapitel bezeichnet. Da gibt es so eine Frau, hat ganz, ganz kostbares Öl und sie salbt die Füße von Jesus und hat gesagt, das könnte doch Maria sein. Es ist aber unwahrscheinlich, weil ja Lukas ihren Namen kennt und auch Maria nie als Sünderin irgendwie gekennzeichnet wird. Also alles, was wir historisch wissen, Maria aus Magdala, 7 Dämonen ausgetrieben, Jüngerin unterwegs mit Jesus. Das ist alles, was wir eigentlich historisch von der Maria wissen. Und trotzdem wissen wir, Maria war mehr als das. Sie war ein Mensch mit einer persönlichen Geschichte, mit einem persönlichen Alltag, mit Freuden und Schwierigkeiten, mit Hoffnung und mit Enttäuschung. Und wir können uns fragen, warum war sie eigentlich nicht verheiratet? Hatte das mit ihrer Besessenheit zu tun? Wie kam es überhaupt, dass man von 7 Dämonen besessen ist? Und wie kann man die 7 zählen oder voneinander trennen? Wie kommt man da drauf? Und seit wann ist das so? War das als Kind geschehen oder später und kam dann immer mehr? Wie hat sich diese Besessenheit denn genau gezeigt? Und wie war ihr Leben, bevor Jesus sie befreite? Das sind alles legitime Fragen, auf die das Neue Testament aber gar nicht viel sagt. Man kann sich viel denken und man weiß, hinter Maria steckt doch viel mehr, als wir aus diesen wenigen Sätzen hören. Aber wir ahnen es eben. Wir ahnen nur, was könnte dahinter gesteckt haben. Am Dienstag möchten wir etwas tiefer tauchen und schauen, wie die Macher von The Chosen die Maria und ihre persönliche Geschichte sehen. In einer gewissen Hinsicht ist es klar, ihre Geschichte war einzigartig, aber die Geschichte von Maria ist im übertragenen Sinn doch auch die Geschichte von jedem Einzelnen von uns, den Jesus begegnet und der beginnt, an ihn zu glauben. Und wir können die Geschichte, wenn wir das so ganz grob machen, in 3 Abschnitte teilen, in ein Leben vorher, in ein Leben nachher und in diese entscheidende Begegnung mit Jesus, die eben das verändert hat. Also das Leben vorher, da seht ihr hier ein Bild von Maria. Bevor Maria Jesus begegnet, ist ihr Leben am Boden. Sie war besessen, das wissen wir aus der Bibel. Und die Macher von The Chosen, die malen von Anfang an ein recht düsteres Bild davon, wie das Leben von Maria ausgesehen haben könnte. Es ist ein schreckliches Porträt. Sie ist geplagt, immer wieder von Anfällen. Sie schreit und schlägt um sich. Sie weiß ja nie, wann wohl ihr nächster Anfall droht. Man sieht sie in einem Zimmer, in dem alles irgendwie kaputt und zerschlagen ist, vermutlich von ihren Anfällen. Und die Leute, die ihr begegnen, die halten her Abstand, die sind angeekelt. Und weil sie eben auch nicht verheiratet ist, das fällt dem an, der historisch das bisschen weiß, sie trägt eben keinen Schleier. Das wäre für eine jüdische Frau, die verheiratet ist, ganz üblich gewesen. Das macht sie nicht. Das ist ein Zeichen, nicht nur, dass sie verheiratet ist, sondern dass sie auch unter dem Schutz ihres Mannes eben steht. Aber Maria ist ganz auf sich allein gestellt. Und an einem Moment der Verzweiflung, da denkt dann diese Maria, wie sie uns gezeigt wird, an Worte aus ihrer Kindheit, die sie ganz sicher auch die historische Maria gekannt hat, nämlich Zusagen von dem Prophet Jesaja aus dem 43. Kapitel. Immer wieder betet sie in Not diese Worte, wo es heißt, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gemacht hat, Israel, Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das sind ganz starke Worte, die Maria und alle anderen daran erinnern, dass Gott sie kennt und sie nicht vergisst. Sie ist Teil des jüdischen Volkes und ihre persönliche Not, ihre Besessenheit oder die Umstände, die Besatzung durch die Römer, die ändern nichts daran. Gott steht zu ihr. Aber mit der Zeit verblasst der Trost dieser Worte. Maria fühlt sich zunehmend von Gott und Menschen verlassen. Und das ist ein schönes Bild, was die Macher der Serie machen. Sie sagen, dass die Maria ihren Freunden sich nur noch mit einem anderen Namen vorstellt. Sie nennt sich nicht mehr Maria, sondern Lilith. Und das ist ein Name, der in der jüdischen Literatur der Zeit oder generell in dieser Literatur der Zeit oft für weibliche Dämonen verwendet wurde. Also sie nennt gar nicht mehr ihren Geburtsnamen, sondern sie hat die Hoffnung verloren. Sie hat keine richtige Perspektive, wie mag es weitergehen. Und ihr Leben liegt am Boden. Wenn Menschen besessen sind, dann lesen wir in der Bibel davon, dass sie, man könnte sagen, die Kontrolle verlieren über ihr Leben. Dass es Momente gibt, wo sie nicht das tun, was sie eigentlich wollen. Ihr Umfeld meidet sie, betrachtet sie als gefährlich oder als abnormal zumindest. Und deshalb leiden Besessene massiv. Sie können kein gutes Leben führen. Und Maria ist ja nicht nur irgendeine Besessene mit einem Dämon oder zwei, die hat ja gleich 7 Stück. Sie muss also unglaublich unter der Besessenheit gelitten haben. Und ich gehe jetzt davon aus, dass keiner von uns so besessen ist oder war wie je Maria. Und trotzdem gibt es doch Momente, die wir kennen, wo wir die Kontrolle vielleicht verlieren oder wo unser Leben auch am Boden liegt. Manche Menschen, die sind besessen von ihrem Terminkalender und ihrer Arbeit, die zu tun ist. Alles bestimmt das Leben. Oder es gibt Menschen, die einen Kontrollverlust erleben, wenn es darum geht, kann ich nur ein Glas Alkohol trinken oder mehr, ja, oder wird das automatisch mehr. Es gibt Menschen, die können nicht aufhören zu essen oder nicht zu essen. Es gibt Menschen, die einkaufen viel mehr, als sie eigentlich brauchen. Manche Menschen sind besessen von ihrem Aussehen. Sie tun alles dafür, um das Ziel zu erreichen, ein gewisses Aussehen, ein gewisses Gewicht zu erreichen. Und manchmal verlieren sie dabei jedes Maß und am Ende auch sich selbst. Es gibt Menschen, die so sehr nach Erfolg und Geld streben, dass plötzlich die ganze Karriere nur noch das Leben bestimmt. Und es gibt nichts Wichtigeres für sie, als oben anzukommen. Es gibt Menschen, die besessen sind von Macht, die sogar Kriege anfangen oder zulassen, damit sie an der Macht bleiben können. Manche sind besessen von ihrer sportlichen Leistung. Sie trainieren sich kaputt, weil sie einfach immer mehr erreichen wollen. Und wieder andere Menschen, die werden bestimmt von Sorgen, von Ängsten, von Problemen, die sie regelrecht quälen und gefangen nehmen und sie fallen in ein tiefes Loch und kommen gar nicht mehr raus. Was ist es bei dir? Von was bist du besessen? Gibt es in deinem Leben Dinge, die vielleicht auch dich im Griff haben? Sind es Ängste, ist es Besitz, ist es dein Aussehen oder Ansehen? Was hat dich im Griff? Ich glaube, jeder von uns, der ringt an einer verschiedenen Stelle mit dieser Gefahr, besessen zu sein. Und zugegeben, in unserer Gesellschaft, die sehr leistungsorientiert hat, ist manchmal Fleiß, den man erreicht und der dann in die Grenzenlosigkeit geht, da ist der Grat manchmal schmal. Aber sich nicht unter Kontrolle zu haben, das ist schon was Unangenehmes. Und für Maria scheint das immer und immer wieder so zu sein. Also diese 7 Dämonen, die haben sie geplagt und sie konnte oft nicht das tun, was sie wollte. Ihr Leben geriet außer Kontrolle. Und in dieser Not, da sieht sie keinen richtigen Ausweg mehr. Sie ist wirklich verzweifelt, so wird es dann auch in dieser Serie dargestellt, bis sich dann eines Tages alles schlagartig ändert. Und das ist das Nachher. Das ist eine ganz andere Maria. In der ersten Folge ist sie niedergeschlagen und zerzaust. Sie hat Angst vor ihrem eigenen Schatten. Sie schaut kaum auf. Und in der zweiten Folge begegnet sie uns wie ausgetauscht. Sie strahlt, als sie ins Bild tritt. Man merkt, sie hat ein Selbstbewusstsein. Sie schaut Menschen in die Augen. Und das kann sie, weil sie alle Besessenheit verlassen hat. Maria wütet nicht mehr unkontrolliert gegen andere. Sie versucht nicht, ihre Not irgendwie zu ertränken. Sie erlebt auf eine ganz neue Weise, das Leben ist gut und ist ein Geschenk und ist wertvoll. Was ist passiert? Maria war die erste von vielen, die einen neuen Weg gefunden hatte, ein neues Leben. Es waren Fischer und Hausfrauen, Kinderkranke, Leidende, Eiferer und Zöllner, die auch Befreiung und Veränderung erlebt haben, so wie sie. Eines Tages war es so und am anderen alles anders. Nicht alle diese Menschen waren besessen, aber all diese Menschen erleben eine Befreiung und eine Orientierung an einen Perspektivwechsel. Was ist geschehen? Zwischen der niedergeschlagenen Maria und der frohen, freudigen, großen, neuen Maria ist etwas passiert. Es gab eine Begegnung. Jesus ist ihr begegnet. Und wie diese Begegnung ausgesehen haben könnte, das wollen wir uns in einem 3-Minuten-Videoclip anschauen. Der ist leider sehr dunkel. Die Maria ist niedergeschlagen. Sie ist in einem Gasthaus und möchte ihren Durst mit Alkohol betäuben oder ich sag mal ihre Trauer und ihre Not betäuben. Und in diese Szene schauen wir rein, denn da wird die Begegnung mit Jesus dargestellt. Ich hoffe, ihr erkennt was und hört was.
Lilith, bitte, hör mir zu und...
Bitte. Ich hab gesagt, lass mich.
Das ist nichts für dich.
Fass mich nicht an.
Lilly. Lilly. Lilly, alles in Ordnung.
Ich muss gehen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe.
Maria.
Maria aus Magdala.
Wer bist du? Wieso kennst du meinen Namen?
So spricht der Herr, der dich erschaffen hat. Und er, der dich geformt hat. Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.
Maria begegnet Jesus und das verändert alles. Selbst wenn ihr zu Hause diese Szene seht, sie ist sehr dunkel gehalten. Jesus kommt so geheimnisvoll aus dem Dunkeln hervor, finde ich ganz spannend. Besonders, dass es genau dieser Moment ist, wo wir ihn das erste Mal in der Serie erleben. Jesus kommt nicht, indem er Wasser zu Wein verwandelt, gerade übers Wasser gejoggt kommt oder irgendwie ein Riesenwunder macht, sondern er kommt ganz persönlich auf eine Person zu, auf die Maria, indem er sie mit ihrem Namen anspricht. Und diese Anrede, die trifft sie wie ein Schock, die trifft sie wirklich mitten ins Herz. Denn schon lange hat sie niemand so mehr genannt. Niemand kannte diesen Namen mehr. Sie war die Besessene, ihr Umfeld hatte sie aufgegeben, die Menschen hielten sich von ihr fern, sie wollten sich nicht verunreinigen. Und plötzlich kommt ein fremder Mann, berührt sie, könnte sich ja auch verunreinigen, macht ihm nichts aus. Er spricht ihren Namen aus und als sie fragt, wer bist du, wieso kennst du meinen Namen, da gibt er keine direkte Antwort, sondern er zitiert die Worte, die sie von ihrem Vater als Kind gehört hat. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und damit zeigt Jesus, Maria, ich kenne dich durch und durch. Und es schwingt auch irgendwie mit, Ich bin dieser Herr, der dich gemacht hat. Ich kenne dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich befreit. Und entgegen all den Konventionen, die damals üblich waren, nimmt er, der jüdische Mann, eine Frau ohne Schleier einfach so in den Arm. Eine, die davor von Dämonen geplagt wurde und die einfach merkt, jetzt hält mich hier jemand. Und ich finde diesen Moment großartig, also nicht nur, weil es die erste Begegnung mit Jesus ist. Wir ahnen, dieser Jesus, der ist irgendwie ganz anders. Und der ist auch so, wie ich mir im Neuen Testament, wenn ich die Texte lese und die Begegnung anschaue, da ahne ich, was da drin steckt. Neben diesem kurzen Satz, die Maria, die war von 7 Dämonen besessen und Jesus hat sie befreit, da steckt natürlich viel, viel mehr drin. Und ich glaube, wir alle kennen solche Momente, wie sie Maria erlebt, wo wir einfach in den Arm gehalten werden wollen, wo ich beim Namen gerufen, verstanden und angenommen sein möchte. Vielleicht hast du auch mal so einen Moment der Bestätigung, der tiefen Annahme erlebt, wo dich einfach eine Person, die dir vertraut ist, in den Arm nimmt und dir was zutiefst Ermutigendes und Bestätigendes sagt. So wie, du bist hier am richtigen Platz oder du machst das gut. Oder auch, wir schaffen das. Du gehst hier durch dick und dünn und ich bin an deiner Seite. Ich halte zu dir. Oder auch ein Liebesbekenntnis. Ich liebe dich und bin bei dir. Komme, was wolle. Maria erlebt hier eine ganz, ganz tiefe Annahme und Hoffnung und auch eine persönliche Zusage, wo Gott ihr sagt, ich habe dich erlöst, ich kenne deinen Namen, du bist mein. Und das Besondere an diesem Text finde ich, dass diese Zusage und diese Aussage, die damals dem Volk Israel zugesprochen wird, die Maria auf sich bezieht und merkt, ich bin damit gemeint, dass es auch eine Aussage ist, die mit der Gott uns heute anspricht und auch dich und mich meint. Gott steht mit offenen Armen da, er kennt auch deinen Namen im Wissen um all das, was du mit dir rumträgst, an Scheitern und Zerbruch, im Wissen um deine Angst und um deine Sorge, um die Dinge, die zwischen dir und mit Gott stehen, im Wissenheit um deine Besessenheit oder Besessenheiten und die fehlende Perfektion. Gott lädt dich ein. Und ich möchte jetzt gleich so einen kurzen Moment der Stille geben, in der du auch innerlich auf das, was du von Gott hörst, antworten kannst. Ich finde es ganz spannend, dass diese Aussage, ich kenne dich beim Namen, gesagt wird und dann gibt es zwei Namen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dann sagt er Jakob und ich kenne dich Israel. Und da fragt man sich, ja, warum ist da eine Doppelnennung? Und das hängt einfach damit zusammen, dass ja Jakob der Stammvater der 12, also Israels war, mit seinen 12 Söhnen namensgebend und dass das seine Herkunft war, wo er herkommt. Aber dann ringt er mit Gott in einer ganz geheimnisvollen Szene an so einem Fluss am Jabok. Und als er da rauskommt, dann sagt dieser Mann zu ihm, der sich eigentlich als Gott zeigt, du sollst nicht länger Jakob heißen, sondern du sollst ab jetzt Israel genannt werden. Ein Kämpfer für Gott oder ein Kämpfer mit Gott. Und ich finde, da steckt so ein bisschen auch beides in unserem Leben drin vielleicht. Wir sind Jakobs, wir haben unsere historische Geschichte und Prägung und wo wir herkommen. Aber wir haben den Ruf, auf die Verheißung hinzuleben, ein Israel zu werden und zu sein. Dieser Gott, der lädt dich ein, ihm zu vertrauen. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Wir haben jetzt einen Moment, so etwa 1,5 Minuten der Stille, in dem ihr Gott antworten könnt.